Ja, bevor wir heute nun ins Thema einsteigen, darf ich nochmals kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir einfach nochmals danken, jetzt auch für dieses schöne Lied, Herr, dass wir gehalten sind in dir, in deinen Händen und auch ja, für diese wunderbare Einleitung von Stefan, überhaupt die musikalische Umrahmung, Herr. Es bist immer du, der das Gelingen gibt zu allem. Und deshalb wollen wir bewusst auch dir immer wieder die Ehre für alles geben. Und wir danken dir nun, dass du unsere Herzen ruhig machst, dass wir uns konzentrieren können, Herr. Und ich bitte dich, öffne uns dein Wort und lass uns vor allem dich groß werden vor unseren Augen, Herr. Amen. Ja, wie bereits angekündigt, soll es heute um einige Passagen aus dem Buch Hiob gehen. Kapitel 38 und 39, es sind ja die bekannten Kapitel, in denen Gott den Hiob Fragen stellt. Das Ganze zieht sich genauer gesagt dann bis Kapitel 41. Wir gehen heute einfach mal teils grob, teils etwas detaillierter Hiob Kapitel 38 durch, haben jetzt auch keine Punktierung, sondern wir greifen einfach Dinge raus. Ja, dieses Thema, wir hatten es ja in der vergangenen Woche eben im Teenie-Lager und ich darf mit Ihnen eigentlich heute teilen, was mir persönlich dabei groß wurde beim Vorbereiten dieser Andachten. Im Kern geht es uns um die unermessliche Größe Gottes und wir nennen das Thema Gottes Antwort aus dem Sturm. Ja, Gott erstellt den Hiob fragen, zu was? Zu dem von ihm, von Gott selbst Geschaffene. Und alle Fragen haben den gleichen Zweck. Ja, welchen Zweck? Das werden wir heute Morgen sehen. Nun, wer war überhaupt Hiob? Wir können mal aufschlagen, Hiob 1, Vers 1. Hiob 1, Vers 1. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Also Hiob war schon eine herausragende Persönlichkeit. Er war, wie gelesen, ein gerechter Mann, der ja dann eigentlich unverschuldet derart leiden musste. Aber die Größe und Herrlichkeit Gottes, die hat Hiob anfänglich noch gar nicht gekannt oder noch nicht so richtig erkannt. Da können wir mal lesen, Hiob 42, Vers 5. Hiob 42, Vers 5. Da sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Vom Hörensagen. Er scheint also Gott irgendwie aus zweiter Hand, eben vom Hörensagen, irgendwie gekannt zu haben und schien gottesfürchtig gewesen zu sein. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, noch anzumerken für heute Morgen, dass wir uns an keiner Stelle irgendwie über Hiob stellen wollen und auch gar nicht können. Er hat unsägliches Leid erlebt. Also ich persönlich, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss. Und deshalb wollen wir auch versuchen, das Ganze auch so auf unsere Herausforderungen und Nöte herunterbrechen. Denn ich glaube, dass Gott uns mit Hiob, mit diesem Buch ein Exempel stationiert. Man hat ja das Gefühl, wenn man das liest, er hat in sämtlichen Bereichen gelitten. Da blieb nichts außen vor. Überall hat er gelitten. Und das zeigt uns doch, wenn Gott uns ein derartiges Exempel stationiert, dass auch deine und meine Leiden, ob es nicht bestandene Prüfungen sind, ob es schwerwiegende Krankheiten sind, dass wir da alle mit einrechnen dürfen und somit eben dieses Herunterbrechen auch auf ihre und meine Situation, was wir gerade so durchleben am heutigen Morgen. Nun, was heißt das eigentlich? Hiob hat noch nicht völlig erkannt oder vom Hörensagen erkannt. Ich glaube, bei diesem Erkennen, da geht es um die Größe und Ausmaße des lebendigen Gottes, alle Dinge in Bezug. Er ist der, der alles, was ihm gefällt, tut und auch tun kann. Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Hierzu vielleicht ein Beispiel seiner Allmacht, seiner gewaltigen Größe. Matthäus 10, 29 zeigt uns, dass nicht einmal ein Sperling, Matthäus 10, 29, also nicht einmal ein Sperling fällt einfach so auf die Erde, ein klitzekleiner Vogel, wenn Gott das nicht will. Und das zeigt uns auch, unsere Weisheit ist niemals gleichwertig mit der des lebendigen Gottes. Und das soll uns Mut machen, uns vertrauensvoll an ihn zu binden, uns ihm einfach zu unterordnen. Und vergessen wir nicht, wenn Gott handelt, ist das immer begründet in seinem Wesen. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist treu, er ist barmherzig. Nun ja, es ist nicht einfach, was Hiob alles leiden musste. Zum Beispiel ja, den gesamten Besitz hat er verloren. Er musste den Tod aller seiner Kinder in Kauf nehmen. Schwere, schmerzhafte Krankheit hat er gehabt, Geschwüre am ganzen Körper, Ablehnung, Unverständnis durch seine Frau und so weiter und so weiter. Herr, warum? Warum? Antworte mir. Das ist doch auch unsere Frage, die wir oft haben in Situationen, die wir nicht verstehen. Warum, Herr? Da können wir mal lesen, Hiob 13, Vers 3. Hiob 13, 3, hier heißt es, ich aber will nun zu dem Allmächtigen reden, mit Gott zu Rechten begehre ich. Und in Vers 22 von Kapitel 13, dann rufe du und ich will antworten, oder ich will reden und du erwidere mir. Herr, warum? Wenn wir das nun auf uns herunterbrechen, und wir wollen ja gar nicht einteilen zwischen großen und kleinen Nöten, wenn ich an einen Teenager denke, der eine Lehrstelle sucht und sie nicht findet, es ist eine große Not. Je nachdem, wer wie was durchlebt, kann sich das unterscheiden und wir sind alle auch unterschiedlich. Wo zweifeln wir unseren Gott an? Wo haben wir ihn schon angeschrien und gesagt, antworte mir, was soll das? Interessant ist, wenn wir das ganze Buch durchlesen, Gott gibt Hiob keine direkte Antwort auf die Frage, warum. Das verriet Gott dem Hiob nicht. Aber stattdessen zeigt Gott ihm seine eigene, also seine Größe, die Größe Gottes. Die Kapitel 38 bis 41. Um was es uns heute geht, ist, der lebendige Gott verrät dir vielleicht nicht warum, mir vielleicht nicht warum, aber Gott antwortet dem Hiob aus dem Sturm. Aus dem Sturm. Auf das Warum begegnet Gott Hiob mit seiner nicht in Worte zu fassenden, absolut gewaltigen Größe. Gott offenbarte ihm, ich bin der Allergrößte. Und da sehen wir dann die Barmherzigkeit Gottes gegenüber diesem leidenden Menschen. Denn etwas Herrlicheres als die Größe Gottes gibt es nichts. Es gibt nichts Wohltuenderes für uns. Und nun, jetzt kommen wir konkret zu Stellen, in denen Gott seine Größe ihm vor Augen malt. Vor den Fragen Gottes beginnt das eben schon in seiner Erscheinung. Und da lesen wir mal Hiob 38, die Verse 1 bis 3. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wir können eigentlich sagen, ja, Gott erwirft sich einen Sturm. Und wenn wir uns einen Sturm vor Augen führen, so ein gewaltiger Sturm, erwirft sich diesen ja quasi einfach wie ein Mantel mal so schnell um. Ja, warum die Antwort Gottes aus dem Sturm? Der Sturm entspricht einerseits dem gewaltigen Inhalt natürlich dieser gesamten Rede Gottes an Hiob. Und der fegt dann eigentlich alle die falschen Vorstellungen Hiobs weg. Und nochmals, wir stellen uns nicht über Hiob. Ich hätte wahrscheinlich in dieser Situation viel mehr Gott noch angeklagt und viel mehr noch angezweifelt. Die Antwort, die Hiob eigentlich forderte, sie fällt nun so ganz anders aus, als er sich das irgendwie vorgestellt hatte. Es scheint so, wenn wir die Reden Hiobs studieren, dass er eigentlich von einer Art Gerichtsverhandlung ausging und er dachte, er könne Gott etwas vorbringen. Irgendwie einen Rechtserweis. Aber Gott stellt ihm ab jetzt die Fragen, die ihn auf seinen Platz als kleines Geschöpf zurückversetzen. Und das ist eben wohltuend. Das ist wohltuend für uns, wenn das geschieht, auch bei uns im Leben, wenn wir auf den richtigen Platz zurückversetzt werden, nämlich als klitzekleines Geschöpf gegenüber dieses allgewaltigen Gottes. Weil wenn wir merken, dass wir so klein sind, dann ist das der beste Grundboden in unserem Leben für das Wirken Gottes. Und andererseits zeigt nun der Sturm eben, Gott hat auch diesen völlig in der Hand. Er ist der Gebieter über die stärksten Stürme, die es gibt. Er gebraucht hier den Sturm zu seinen Zwecken, in diesem Fall für seine Rede. Und das zeigt uns, er ist der Herr auch über diese. In Hiob 41,3b heißt es, alles, was unter dem Himmel ist, gehört mir, auch der Sturm. Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Und klar, das ist so, er hat ja auch alles gemacht. Und dieses Wissen, es gibt uns doch tiefen Frieden. Wenn uns beim Lesen im Buch Hiob Gott irgendwie als tyrannisch erscheint, nein. Er zeigt wuchtig und klar, ich bin der Herr deines ganzen Lebens. Hiob, ich habe alles im Griff. Vielleicht lässt Gott in unserem Leben Schwierigkeiten zu. Vielleicht büffelst du fast Tag und Nacht für eine Prüfung, jetzt die Jüngeren vielleicht. Und es geht trotzdem schief. Vielleicht lässt Gott Schwierigkeiten zu, damit wir seine Größe immer mehr erkennen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, lasse ich mich auch auf Schwierigkeiten ein? Weil ich bin ein Mensch, ich suche dann direkt einen Ausweg, wenn etwas nicht so rund läuft, wie ich es mir gerade vorstelle. Dann mache ich lieber einen anderen Weg. Ja, ist das richtig? Womöglich eben nicht. Deshalb sage ich auch mir heute bewusst, ich will mich darauf einlassen, auf Gottes Wege. Ja, was meinen wir damit? Gehe mit Gott, mit Jesus an deiner rechten Hand durch die Herausforderungen des Lebens, auch durch die kleinsten Angelegenheiten, durch jeden Kummer mit ihm hindurch. Und in Bezug Sturm, der ja völlig in den Händen Gottes ist und wie er diesen auch zum Guten für seine Kinder gebrauchen kann, da wollen wir mal kurz auf Jona verweisen. Weil Jona, der wollte ja auch nicht, der hat auch Angst gehabt vor dem, was Gott eigentlich von ihm wollte, nämlich nach Ninive zu gehen. Wir können mal aufschlagen, Jona 1. Wie steht das denn nämlich beim Prophet Jona? Und ich frage dich, hast du das mal bewusst gelesen? Da habe ich irgendwie immer drüber weggelesen. Und hier erkennen wir wunderbar, wie der Herr der Gebieter über allem ist. Weshalb kam nämlich der Sturm, als Jona auf dem Schiff war? Wir denken direkt, ja, wegen des Ungehorsams Jonas. Ja, das stimmt natürlich. Aber warum kam der Sturm? Er kam, Jona 1, Vers 4, weil Gott den Sturm auf das Meer warf. Das war der lebendige Gott. Er hat einfach mal einen Sturm auf das Meer geworfen. Und das Schiff, es drohte zu zerbrechen, Jona 1, Vers 4. Und interessant ist, das Wort drohte könnte man auch übersetzen mit erdenke. Vielleicht sehen wir hier, dass das Schiff eigentlich zerbrechen wollte, es erdachte es, aber Gott hat es zusammengehalten. Dann in Vers 7 heißt es, das Los fiel auf Jona. Ja, wer ist es denn stets, der Lose genauso fallen lässt? Es ist der lebendige Gott. Denken wir nur mal an Zacharias, als er da im Tempel war, da war er genau zum richtigen Zeitpunkt, weil Gott das Los auf ihn fallen ließ, damit dann der Engel Gabriel ihm erscheinen konnte. Dann in Jona 2, Vers 1 lesen wir, es kam ja dann der Fisch. Ja, warum kam der Fisch? Nicht einfach so. Gott bestellte einen Fisch und was mich so fasziniert ist, der ist direkt gekommen und das ist doch beschämend für uns. Die Tiere gehorchen Gott doch besser als wir Menschen. Und dann in Jona 2, Vers 11 befahl Gott dem Fisch, den Jona auszuspeien. Der Fisch hat das direkt gemacht. So, und gleich ist es auch mit dem Wurm dann in Jona 4, Vers 7, der ja dann dafür gesorgt hat, dass dieser Baum, diese Staude verdorrte. Gott bestellte den Wurm. Also wir sehen, Gott gebraucht diese Dinge und er fügt so alles, wie er es will. Wir haben vorher gesagt, Gott beantwortete Hiob also nicht das Warum. Und uns geht es auch oftmals so, eben Herausforderungen, Dinge, die anstehen und es läuft nicht rund bei uns im Leben. Oder natürlich größere Leiden, ganz schwere Situationen mit dieser großen Frage, warum? Nun, etwas herausfordernd, auch sehr schwierig, weil wir ja eben Hiobs Situation ja sehen und die ist ja in der Tragik, eben wir haben keine Worte dafür. In Kapitel 38, 2 fragt Gott den Hiob dann, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist schon krass. Wer ist mit dem Wer gemeint? Hiob. Ihm musste bewusst werden, ich bin hier gemeint. Und dieses Wer können wir auch auf uns spannen. Ja, was heißt es, den Ratschluss Gottes zu verdunkeln, zu verfinstern? Im Falle Hiobs könnten wir das Beispiel aus Kapitel 16, 9 bis 14 herausgreifen. Kapitel 16, 9 bis 14, da hat Hiob den lebendigen Gott als seinen Feind angesehen. Und eben, wir können ihm das irgendwie ja gar nicht verübeln. Als Hiob, er hat da in Kapitel 16, 9 bis 14 eigentlich den Charakter Gottes verfinstert vor seinen Zuhörern. Wir sehen das in den Worten, sein Zorn hat mich zerrissen, er knirscht mit den Zähnen gegen mich, er hat mich überfallen, sagt er über den lebendigen Gott. Und uns Menschen, in unserem engen Horizont ist es ja sowieso so, dass uns vieles im Leben widersinnig und rätselhaft und eben dunkel erscheint. Aber Hiob nennt hier ungute Absichten Gottes. Eben völlig nachvollziehbar. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir nicht alle Fakten sehen. Wir sehen auch nicht alle Fäden, die Gott in seinen Händen hält, die Gott in seinem Handeln berücksichtigt, die er benutzt. Und da will ich uns noch in größerem Radius fragen, wo verdunkeln wir manchmal den Ratschluss Gottes? Und ich erwische mich auch dabei. Manchmal bei kleinen Dingen schon, ja, warum muss das jetzt sein? Wo haben wir Gott schon negative Absichten unterstellt? Und das ist ja eigentlich ein kompletter Widerspruch zu seinem Wesen. Und er kann alles, aber er kann nicht gegen sein eigenes Wesen handeln. Das ist unmöglich. Beispiel wäre, er bleibt treu, er kann nicht untreu sein. Mit Verfinstern können wir eben auch noch sagen, wo verteidigen Sie und ich unser Gottesbild, das wir haben, und lassen gewisse Verse, die wir lesen, nicht zu in unserem Denken und sagen, nein, das kann nicht Gott sein. Oder wir formulieren den Vers dann anders um, damit es in unser Gottesbild passt. Wenn in Jesaja 45 gibt es einen Vers, da sagt Gott, dass er das Licht schafft und auch die Finsternis. Lassen wir das Denken mal zu. Ja, wie bewegen wir das in unserem Herzen? Da sagen wir, nee, das macht Gott nicht. Er wirft keinen Sturm auf das Meer. Das ist ja eigentlich auch Ratschluss Gottes verdunkeln. Und nun in Vers 3, Hiob 38, denken wir an den barmherzigen Gott. Der will seine Größe jetzt demonstrieren. Und da heißt es, gürte dich wie ein starker Mann. Mach dich bereit und messe dich mit mir. Vers 3. Das zeigt uns auch ja, trotz allen Zweifeln und allen Unterstellungen, Gott hat Hiob nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Also auch wenn du und ich manchmal zweifeln, wenn wir nörgeln, er gibt uns nicht auf. Auch dann, wenn wir uns falsch verhalten, ihm gegenüber, er gibt uns niemals auf. Er will uns immer wieder zeigen, wie wahrhaft groß er ist. Und nun stellt Gott die Fragen. Und stellen Sie sich einmal vor, es sind über 70 Fragen, die sich über all diese Kapitel erstrecken, aus diesem Sturm. Und was hat Hiob in diesen über 70 Fragen bemerkt? Er hat bemerkt, ich habe auf keine einzige Frage eine Antwort. Nicht auf eine. Und er hat gemerkt, dass er auch keine Macht hat über die Schöpfung und dass er auch Gottes Wege darin nicht versteht. Ja, selbst wenn die natürlichen Zusammenhänge außerhalb des Verständnisses des Menschen liegen, wie viel mehr dann auch Gottes Weg mit den Menschen? Gottes Weg mit dir und mit mir. Wir haben doch nicht alle Antworten. Und nun heißt es in den Versen 4 bis 7, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Ja, Hiob, er wusste nicht zu antworten. Mit jeder Frage Gottes wurde er kleiner. Und Gott fragt hier nun den Hiob ganz grundlegend in Bezug der Entstehung der Welt. Nenne mir doch Details zur Einsenkung der Grundfesten der Erde. Schon allein die Worte hier, Grundpfeiler eingesenkt, das lässt uns doch staunen. Absolut gewaltig. Kein Mensch war dabei. Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben allein. Es war keiner da. Und wir haben gelesen in Hiob 38, 5, wer hat die Maße bestimmt? Die Messschnur über sie ausgespannt? Ja, hier lesen wir doch von Gottes Design. Wir lesen, wie Gott das konstruiert hat. Kann Hiob, können wir Gott vielleicht einen Tipp geben, wie man Abmessungen und Proportionen so gestaltet, dass alles perfekt zusammenpasst und dann auch noch perfekt in sich alles in Harmonie miteinander funktioniert? Können wir das? Dass nichts aus den Fugen gerät? Ja, niemals. Und dann stellte Gott Fragen über das Meer in den Versen 8 bis 11. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Also wir sehen auch hier, Gott ist der Schöpfer und der Herr auch über das Meer. Wir haben gelesen, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß. Also wir können hier doch von einer wilden Geburt sprechen. Das Meer, es ist absolut unberechenbar, es ist gewaltig und Gott hat es so geschaffen, dass es von Anfang an wild gewesen ist mit Wellen. Die können bei Stürmen ja die Höhe eines ganzen Hauses annehmen. Wassermassen, die uns die Sprache rauben. Und das schon bei schönem Wetter, starker Wellengang. Tja, absolut gewaltig. Das Meer, wild und grob. Und nun, das von Gott gestillt wird. Wir sehen in diesen Versen, wie Gott das Meer bändigt, indem er ihm Grenzen setzt. Scheinbar hat er das Meer aus keinem anderen Grund geschaffen, als dem, um zu zeigen, ich bin der, der das im Griff hat. Täte er das nicht, was wäre dann los? Und Gott zeigt sich hier als der Dompteur, und alles hört auf ihn. Ich weiß nicht, ob du noch Urlaub machst am Strand. Vielleicht hört jemand den Livestream jetzt gerade aktuell vom Strand. Das heißt ja, betet alle Zeit. Oder wir sollen nachsinnen über Gottes Wort. Ja, wenn wir jetzt auf dem Trockenen am Strand liegen, haben wir schon einen Grund, Gott zu danken. Danke, dass du das Wasser jetzt da sein lässt, wo es hingehört. Das macht der lebendige Gott. Wir sehen ihn in den kleinsten Dingen des Alltags. Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Auch da sehen wir das Meer, es gerät nicht aus seiner Kontrolle. Und manchmal, da lesen wir es in den Nachrichten, wir sehen es im Fernsehen, dass Gott eigentlich dem Meer die Erlaubnis gibt, sich kurz etwas auszutoben. Und dann erinnert sich der Mensch wieder an sein Unvermögen. Das Meer mit seiner zerstörerischen Kraft, es ist brachial. Und danach sammelt er es wieder an einen Ort und Stelle. Gott ist der Erhalter. So konnte Jesus zum Sturm sagen, still, und der See war spiegelglatt. Und faszinierend finde ich, wenn wir das lesen hier in Hiob 38, Gott behandelt das Meer wie ein persönliches Gegenüber, mit trotzigem Willen, das in die Schranke gewiesen werden muss. Und da denken wir doch mal an unser eigenes Leben. Und da will ich nun Mut machen, auch für den Alltag. Machen wir Gott nicht kleiner, als er ist. Denken wir nicht einfach, ja, das Meer bleibt dort, weil er es einmal gesagt hat. Nein, wir sehen hier, wie Gott alles im Gleichgewicht hält, auch ganz aktuell am heutigen Tag. Und vielleicht so passend noch zum Meer, so in bildlicher Anwendung oder Weiterführung. Es hat in der Geschichte einmal einen Augenblick gegeben, als der alles in seiner Hand haltende Gott, als der das Meer zurückhaltende Gott, als er alle Beschränkungen des Leids aufgehoben hat. Wo geschah das? Wo brachen alle Dämme, können wir sagen? Als Jesus Christus am Kreuz hing. Da flutete grenzenloses Elend über einen einzigen Menschen, über seinen Sohn Jesus. Und als er in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, da überschwemmte ihn der Zorn Gottes, um die Menschen zu retten. Um sie zu retten, ließ Gott geplant und bewusst das alles über seinen geliebten Sohn kommen. Und mit Jesus sehen wir auch, der größte Sturm für uns Menschen, der uns umtreibt, ist ja der Tod. Und an Jesus sehen wir, auch diesen Sturm hat Gott völlig im Griff. Es gibt nämlich im Buch Hiob, wir können sagen, eigentlich so einen Schlüsselvers oder wird sehr oft als Schlüsselvers benannt. Und da können wir auch mal aufschlagen, Hiob 19, 25. Hiob 19, 25. Ich weiß, sagt Hiob, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und im Psalm 104, 29 lesen wir, dass der Mensch zu Staub wird, wenn er gestorben ist. Aber Jesus, er kam, wie das Hiob in diesem prophetischen Vers richtig aufzeigt, Jesus kam wieder zurück. Er ist auferstanden und so auch wir. Gott hat den Tod völlig im Griff. Und wenn wir nun zurückkehren in Hiob 38, wir haben gesehen, Gott hat wirklich alles im Griff und nun stellt nämlich Gott Fragen auch über Tag und Nacht in Hiob 38, 12 bis 15. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet? Darin sehen wir auch, wenn Gott das heute nicht anordnen würde, würde das nicht mehr geschehen. Und dann heißt es, und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden. Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Prachtgewand. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Ja, wer sagt der Sonne, dass sie aufgehen soll? Nicht einen Tag kann der Hiob starten lassen. Und das zeigt uns doch auch wieder die Gnade, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Wir entdecken Gott auch hier im Kleinen. Reine Gnade. Und dieser Prozess, dass die Sonne das tut, ja, wo hat das ursprünglich begonnen? Ganz ursprünglich beim Ausspruch Gottes, es werde Licht. Und es wurde Licht und dann natürlich, als er die Lichter an den Himmel setzte. Gott spricht und es war da, Psalm 33, 9. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist tief beeindruckend. Und der, welcher das Sagen hat über das alles, dass die Sonne aufgeht und nachts der Mond, der hat in 1. Mose 8, 22 versprochen, dass solange die Erde steht, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag, Nacht nicht aufhören werden. Und wenn er ja für all die Dinge sorgt, die auch am Himmel geschehen, ja, dann ist dieses Versprechen zu 100% realistisch. Er sorgt selber dafür, dass das Versprechen eingehalten wird. Und dann fragt Gott Hiob über die verborgenen Dinge in Vers 16 bis 21. Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen? Oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden? Oder hast du die Pforten des Todesschattens gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles? So sage es mir. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts? Und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Ja, wie klein ist doch der Mensch auch gerade in Bezug der unzugänglichen Gebiete dieser Welt? Ja, haben Sie schon einmal den Meeresgrund gesehen? Und stellen wir uns einmal vor, die unentdeckten Meeresböden, es ist ein großes Gebiet, die unentdeckten Meeresböden sind in einer Tiefe von 3000 bis 6000 Metern, können aber auch, ich meine zu wissen, dass das auch der Marianengraben da ist, in 11.000 Meter Tiefe. Stellen wir uns doch das einmal vor. Das ist mehr als der Mount Everest in die Tiefe gehen würde. Ja, hat Hiob den Meeresgrund gesehen? Haben wir ihn gesehen? Großteile des Meeres sind unerforscht und Gott fragt. Interessant ist auch, Hiob ist das älteste Buch der Bibel und es ist Fakt, bis heute wissen die Menschen immer noch nicht mehr über diese Meeresböden. Und vom Prinzip weiß man eigentlich sogar mehr über das Weltall oder die Oberfläche des Mondes, die Oberfläche des Mars, als über diese Böden der Meere. Und nun auf uns angewendet, könnten wir natürlich sagen, ja, wenn wir so wenig über diese Tiefen wissen, wieso sollten wir über unsere Tiefen im Leben, die wir manchmal durchleiden müssen, alles wissen? Gott beantwortet nicht das Warum. Fakt ist aber, Gott kennt den Weg, er kennt das Ziel, halten wir ihn einfach fest. Und so ähnlich war es eigentlich beim Volk Israel damals, als sie das Meer durchschritten. Da können wir mal lesen, Psalm 77, 20. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Und dieser Vers erinnert doch daran, dass Gott oft auf geheimnisvolle und unerwartete Arten und Weisen handelt. Und das Bild vom Weg durch das Meer bezieht sich hier, wie angesprochen, auf die Befreiung Israels aus Ägypten, 2. Mose Kapitel 14. Die Israeliten konnten sicher durch das Meer durchgehen, aber Gottes Fußspuren waren nicht sichtbar. Man konnte nicht erkennen, wie genau Gott jetzt hier gehandelt hat. Wir lasen zudem hier in den Versen Kapitel 38, 16 bis 21 von Hiob, lasen wir auch vom Totenreich. Ja, diese Dinge im Jenseits, auch diese muss der Mensch erlebt haben, um davon berichten zu können. Hiob hat keine Antwort, aber Gott kennt auch das. Kein Mensch kennt den Tod, bis er selber stirbt, aber Gott weiß und kennt das. Und dann in Vers 18 fragt Gott nach der Breite der Erde und der Erdoberfläche. Hiob wusste wohl noch nicht einmal, dass die Erde eine Kugel ist. Und er kannte damals doch nur dieses kleine Stück vom Nahen Osten. Der Rest war völlig unbekannt. Und da können wir mal lesen, Vers 19 nochmals. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Gott fragt ihn nach dem Licht. Licht reist, es ist in Bewegung und Gott sagt zu Hiob, er hätte schon vor der Schöpfung geboren sein müssen, um das zu wissen, wie sich das verhält. Und was mich auch so fasziniert hat, ist nun, auch in Bezug des Wetters fragt Gott den Hiob ab Vers 22 bis 30. Auch das wollen wir lesen. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen, die ich aufgehalten oder aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen und dem Donnerstrahl seinen Weg? Damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, um die Einöde und Wildnis zu sättigen, um das junge Grün hervorsprießen zu lassen. Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Aus wessen Schoß ist das Eis hervorgegangen? Und wer hat den Reif des Himmels geboren? Wie zu Stein erstarrt das Wasser und die Oberfläche der Fluten schließt sich fest zusammen. Ja, wir Menschen, die meinen, wir haben alles im Griff. Wer bewässert denn die unbelebten Orte dieser Welt? Wer sorgt dort für die Tiere? Und sicher nicht wir. Es ist der lebendige Gott. Und interessant ist, hier spricht er von klaren Lagerorten, zum Beispiel in Bezug des Schnees und auch des Hagels. Wir sehen, Gott ist der Logistiker des Schnees, des Hagels, der Wassermasse. Er spricht vom Aufsparen des Hagels für einen bestimmten Zweck. Da kommen wir gleich nochmals dazu. Die Verse zeigen, dass Gott der ist, der der Regenflut den Weg weist. Er ist der, der die Kanäle teilt. Er ist der Logistiker, aber er ist somit auch der Bauarbeiter hier. Und wer ist der Eismeister? Aus welchem Schoß ist das Eis hervorgegangen? Es ist Gott. Und das zeigt dir und mir, er hat gezielten Zugriff auf alle Naturgewalten. Gott macht das Wetter. Deshalb beten wir auch für schönes Wetter. Und wenn es regnet, dann sagen wir trotzdem Danke. Ja, was hier deutlich wird, ist, Gott setzt diese ein, wo er will und wann er will. Wir haben gelesen, Vers 23, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Ja, wann wird das sein? Wo finden wir genau das in der Bibel im Rahmen einer Schlacht? Wir finden das in Offenbarung Kapitel 16. In der Schlacht von Harmageddon. Als dann Israel das Wasser bis zum Hals stand oder stehen wird, da wird Gott eingreifen durch Hagel und mit weiterem Gericht in dieser Schlacht in der Zeit der großen Drangsal. Es ist Offenbarung 16, 21. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Interessant vielleicht auch noch, was ich mir manchmal so überlegt habe, ist, wir hören immer mehr, wie Vulkane drohen auszubrechen. Und ich frage mich auch, inwiefern diese Dinge aufbewahrt sind für das Gericht in der großen Drangsalzeit. Dann stellt Gott Fragen über Himmel und Sterne, Verse 31 bis 38. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen zu ihrer Zeit und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, so dass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Wer zählt die Wolken mit Weisheit und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Also wir sehen, Hiob kann die Anordnung der Sterne auf keinen Fall ändern. Er kann Sternbilder weder zusammenhalten und er kann sie auch nicht auflösen. Und wer hat die Sternbilder geschaffen? Es ist interessant, dass sie ja die gleichen Namen haben wie noch heute. Da können wir aufschlagen Amos 9, Vers 8. Amos 9, Vers 8. Er aber ist es, der das Siebengestirn und den Orion geschaffen hat. Und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finstere Macht. Er ruft den Meereswassern und gießt sie aus auf den Erdboden. Herr ist sein Name. Und in Hiob 38 haben wir gelesen, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Somit sehen wir, Hiob kann auch die Gesetze des Himmels nicht ändern. Der Himmel regiert die Erde. Und Gottes Wille geschieht somit auf der Erde. Auch indem er Sonne und den Mond, den Tag und die Nacht beherrschen lässt. In Psalm 104, 19 bis 22 lesen wir, dass diese eingesetzten Dinge von Gott ja bestimmen, wann bei uns Tag und Nacht ist. Und in diesen Dingen begründet sich ja unsere Zeit. Und somit regieren sie, Sonne, Mond, Sterne, auch über unsere, oder über die Erde. Hiob hat keine Antwort. Auch darauf, wer Regen gibt, als Nahrungsgrundlage, alleine der lebendige Gott. Und nun zum Abschluss, wir kommen auch dann langsam zum Schluss, da kommt Gott noch zu den Tieren in Hiob 38. Und das zieht sich dann aber weiter in Kapitel 39, aber wir lesen noch die Verse 39 bis 41. Gott fragt über die Löwen und über die Raben. Jagst du die Beute für die Löwin und stillst du die Begierde der jungen Löwen, wenn sie in ihren Höhlen kauern, im Dickicht, auf der Lauer liegen? Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Diese Kapitel nun oder diese Verse und das weitere Kapitel zeigen, dass Gott auch die Tierwelt versorgt und absolut beherrscht. Eigentlich sollte ja der Mensch über die Tierwelt herrschen. Und wir meinen manchmal, dass wir das tun. Aber der Mensch hat doch den Löwen nicht im Griff. Und wenn einer als Löwenbändiger bekannt ist, so kommt ja dann trotzdem irgendwann der Tag, wo ein Unglück passiert. Es braucht Jesus, der bald wiederkommt, der alles wahrhaft im Griff hat. Und genau an diesem Herrschaftsauftrag und im Scheitern soll der Mensch doch auch wieder das Evangelium entdecken. Ich brauche Jesus. Und wenn der Löwe so wuchtig und gewaltig ist, dann muss es ja etwas geben, was höher ist als er. Es braucht Jesus. Und nun kommen wir zum Schluss. Wir finden ja später im Buch Hiob auch noch diese Ungeheuer, den Behemoth und den Leviathan. Gott sagt, die habe ich gemacht. Und auch der Leviathan ist für den Menschen unbezwingbar. Niemand ist so tollkühn, könnten wir sagen, dass er ihn reizen möchte. Das würde keiner von uns machen. Wer aber kann vor mir bestehen, fragt Gott. Hiob 41,2. Monströse Giganten, die ebenfalls unter seiner Kontrolle sind. Und sie unterwerfen sich wahrhaft niemals freiwillig. Er beherrscht sie völlig. Alle Geschöpfe stehen Gott unverzüglich und rückhaltlos zur Verfügung. Er beherrscht alles. Oben, unten, überall herrscht ihr und mein Gott. Und am Ende, da erkennt Hiob den Vorwurf Gottes an. Und das ist der letzte Vers. Und da wollen wir uns doch auch eins machen, so als eine Art Bekenntnis. Hiob 42,1-2. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Ihr und mein Gott vermag buchstäblich alles, nicht nur irgendwie geistlich, sondern mit allem, was Gott gemacht hat. Wie herrlich ist Gottes starke Hand, auch in deinem und in meinem Leben. Bei all den Warums, die uns plagen, dürfen wir uns an diesen großen Gott halten. Und wir dürfen einfach nur wissen, er hat für alles Sinn und er hat für alles Zweck. Amen.